Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Andrea Gerg.
Herzlich willkommen.
Die Leute mögen vielleicht meine Art zu erzählen, auch, dass ich manchmal experimentiere, dass ich nicht so chronologisch erzähle, sondern oft auch Sachen ausprobiere. Und ich glaube, dass hier auch verstanden wird, dass mein Schreiben aus dem Nachdenken über Veränderung, Umbruch, auch Verlust kommt. Und ja, dass in Zeiten zum Beispiel wie beim Fall der Mauer einfach so essentielle Dinge plötzlich zum Vorschein kommen und gute Geschichten erzählt werden können.
Jenny Erbenbeck war das, die als erste deutsche Schriftstellerin den International Booker Prize gewonnen hat. Das ist schon eine Sensation und läuft ja seit gestern Abend auch durch alle Nachrichten. Warum sie und natürlich ihr Übersetzer Michael Hoffmann im englischsprachigen Ausland so derart erfolgreich sind und was den prämierten Roman ausmacht, darüber sprechen wir gleich. Gestern Abend gegen 23 Uhr deutscher Zeit war es dann endlich raus. Jenny Erbenbeck und ihr Übersetzer Michael Hoffmann erhalten in diesem Jahr den International Booker Prize für den Roman Kairos. Und das ist wirklich etwas ganz Besonderes, denn Jenny Erbenbeck war schon 5-mal nominiert und ist jetzt also die erste deutsche Autorin, die diesen wichtigen Preis auch bekommt. Warum sie im englischsprachigen Ausland so derart erfolgreich und angesehen ist und was überhaupt diesen Roman ausmacht, darüber möchte ich mit unserem Literaturkritiker Helmut Böttiger sprechen. Hallo, guten Morgen.
Guten Morgen.
Wir haben gestern schon mal versucht zu verstehen, das Phänomen halt, und da wurde erwähnt, dass die New York Times Jenny Erbenbeck schon mal als künftige Nobelpreiskandidatin beschrieben hat. Wie kommt das?
Ja, in den USA, England, steht man in gewisser Weise auf die deutsche Geschichte. Lange war, gab es da ja eigentlich nur Nazi-Themen. Und in den letzten Jahren wurde natürlich die DDR entdeckt, das Ende der DDR. Und man kann sagen, dass so Ost-Berlin, das Ende der DDR, Berlin heute, das Gegenwärtige, das ist für amerikanische Intellektuelle und Schriftsteller fast so etwas wie damals in der Generation der 20er Jahre Paris gewesen ist. Also so ein Sehnsuchtsort mit Umbrüchen. Und Jenny Erbenbeck bedient natürlich dieses Milieu mit dem Roman Kairo sehr genau, indem sie diese DDR-Atmosphäre sehr evoziert.
Aber da sagt sie selber, finde ich, was ganz Interessantes dazu. Das können wir uns ja mal anhören.
Manchmal hatte ich so das Gefühl, dass sobald dieses Signalwort Ost-West auftaucht, machen die deutschen Leser eher zu. Oder wie soll ich sagen, ist das Interesse ein anderes, zumindest in der westlichen Hälfte von Deutschland, weil es ist ja auch schwierig in einem Land, wo beide Hälften in das Problem verwickelt sind, aber nicht die gleichen Erfahrungen gemacht haben.
Also sie sagt, beim Thema Ost-West machen die deutschen Leser quasi eher schon reflexartig dicht. Stimmt das so bei dem Roman? Der ist ja doch, glaube ich, auch sehr artifiziell komponiert, nicht?
Also wenn man die aktuelle Situation anschaut, ist es schon so, dass Romane über die DDR von jüngeren Autoren und Autorinnen sehr stark beachtet worden sind, gerade im letzten Jahr. Bei Jenny Erbenbeck ist das Phänomen, sie ist eine Generation älter. Sie hat die DDR tatsächlich erlebt. Im Literaturbetrieb ist es natürlich so, dass vor allem die Jungen, die Debütanten im Rampenlicht stehen. Das DDR-Thema wird da jetzt sehr indirekt verhandelt und bei Jenny Erbenbeck ist es ganz zentral. Und in dem Roman Kairos, auch in ihren anderen Romanen, geht sie damit um, dass sie natürlich die DDR nicht verklärt oder allzu stark romantisiert, aber es ist ihre Kindheit und Jugend gewesen, in Kairos auch Stationen von starken Emotionen, und das wird in dem Roman dargestellt, dass es eine bestimmte Atmosphäre gab, die dann natürlich weggebrochen ist. Und diese Sehnsucht nach einer verlorenen Atmosphäre, die zu einem gehört, ob man will oder nicht, das ist sehr prägend. Und wenn man in dem Roman Kairo sieht, wie so eine junge DDR-Bohème in Ost-Berlin in den Kneipen verkehrt, da gibt es dann so Stationen wie das Café Arcade, das Tutti oder die Offenbachstuben. Das wird in dem Roman, wird es genannt, wie die Cafés am Montparnasse in Paris in den 20er Jahren, als Sehnsuchtsorte einer Bohème, die es im Westen so nicht gab. Und diese spezifische DDR-Bohème oder was immer man auch drunter versteht, das ist so das Prickelnde, glaube ich, auch für amerikanische und englische Leser.
Und wie schafft sie denn das so stark, diese Atmosphäre herzustellen? Also was macht so ihr Schreiben, ihren Stil oder auch vielleicht die Komposition aus?
Also Kairos, der Roman, wenn man andere Dinge ausblendet, also die sehr raffinierte Erzähltechnik, Kompositionstechnik, dann fällt vor allem eines auf, das ist ein Stoff, der eigentlich nach dem großen CinemaScope-Format verlangt, Breitwand. Es hat Aspekte des berühmten Films Casablanca mit Humphrey Bogart und Ingrid Bergman. Das ist eine Liebesgeschichte, eine sehr irre, fantastische Amour-Fou in Zeiten des politischen Umbruchs. Und diese Verbindung politischer Umbruch, aufgeladene zeitgeschichtliche Situation und eine sehr starke, verrückte Liebesbeziehung, das ist natürlich etwas, was starke Rezeptionsmechanismen bedient. Und das ist, glaube ich, der Kick, das hat man relativ selten in der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur, dass mit diesem ganz großen Breitbandformat operiert wird. Und diese Beschreibungen der DDR-Situation, Künstlern, Bohemiens, Ende der 80er Jahre. Der Roman geht auf der Handlungsebene, spielt er zwischen 1986 und 1992. Und das ist ein Milieu, das der DDR durchaus kritisch gegenübersteht, aber es ist kein offen dissidentisches Milieu. Und von daher gibt es eine bestimmte, auch privilegierte Situation, die zelebriert wird, gerade in diesen Cafés, wo sie dann Wein trinken. Da ist etwas, was man eigentlich so als Sehnsucht des künstlerischen Lebens immer wieder imaginieren kann. Und dazu kommt natürlich, das muss man dazu sagen, dass Jenny Erbenbeck aus einer sehr privilegierten DDR-Familie stammt. Das spielte dann Ende der 80er Jahre keine große Rolle mehr in der politischen Haltung der DDR gegenüber. Aber natürlich, ihr Großvater ist der berühmte Fritz Erbenbeck gewesen, der Leiter der Hauptabteilung Darstellende Kunst und Musik beim Ministerrat der DDR gewesen ist. Also höher geht es nicht. Und die Großmutter von Jenny Erbenbeck war die berühmte DDR-Schriftstellerin Hedda Zinner, die überall auftaucht in Anthologien, wenn es um Parteilichkeit der DDR-Literatur geht. Also dieses bestimmte Milieu, auch mit bestimmten kulturellen Prägungen, die viel mit Brecht und Weil zu tun haben, Hans Eisler, das ist etwas, was man im Westen parallel nicht kannte. Und das hat natürlich einen starken, auch ein bisschen exotisch wirrenden Charakter.
Aber jetzt haben ja viele im Vorfeld sich gewundert, ja, jetzt ist sie schon 5-mal nominiert, also diesmal zum 6. Mal, jetzt hat sie ihn ja auch bekommen und hier ist die ja gar nicht so bekannt. Woran liegt das oder stimmt das überhaupt?
Also das ist eine merkwürdige Rezeption in den letzten Tagen gewesen. Es kommt darauf an, wie man das definiert. Wenn man das die seriöse Literaturkritik anschaut, die schriftliche Literaturkritik, dann sind alle Bücher von Jenny Erbenbeck sehr groß und positiv besprochen worden. Also auch Kairos war eines der wichtigsten Bücher des Jahres, wenn man nach der Kritik geht. Das Interessante ist, dass sie aber nicht auf der Shortlist oder gar auf der Longlist des Deutschen Buchpreises auftauchte, auch nicht bei dem Leipziger Preis. Und da entwickelt sich etwas auseinander. Also diese Literaturbetriebspreise koppeln sich immer mehr von der Literaturkritik ab. Das ist in den letzten Jahren sehr stark zu beobachten. Und mich hat wirklich im Frühjahr dieses Jahres sehr beschäftigt, dass die Chefin des Leipziger Preises auf der Leipziger Buchmesse offiziell verkündete, es geht nicht um die besten Bücher. Das heißt, da hat sich etwas von der Literaturkritik abgekoppelt. Es geht um Diskurse, es geht um Themen, die auch journalistisch verwertbar sind, wo emotionale Empörung eine große Rolle spielt. Und es geht auch nicht um etablierte Autoren, deren Namen man schon kennt. Es geht mehr um Entdeckungen, junge Autoren, mit denen man auch als Jury einen Distinktionsgewinn hat. Und diese Schere macht, glaube ich, das jetzt aus, dass Jenny Erbenbeck eigentlich in der Literaturkritik immer als eine der herausragenden Gegenwartsautorinnen dastand, aber im Literaturbetrieb passt sie nicht so richtig ins Bild. Da ist die Generation danach anscheinend viel wichtiger, weil man da einen Neuigkeitswert erzielen kann.
Also müssen wir sie einfach unbedingt lesen. Helmut Böttiger war das über Jenny Erbenbeck und natürlich auch über ihren Übersetzer Michael Hoffmann. Die beiden werden in diesem Jahr mit dem International Booker Prize ausgezeichnet für den Roman Kairos. Erschienen beim Penguin Verlag ist das Buch für 22 € zu haben. Manche sind groß, andere klein, oft werden sie angestarrt, dabei sind sie eigentlich ursprünglich als Nahrungsquelle gedacht. Brüste haben unglaublich viele Facetten und einer ganzen Menge davon widmet sich eine Anthologie, über die wir jetzt sprechen wollen. Es ist ein vielschichtiges Buch, das Texte enthält von Schriftstellerinnen wie Antje Ravik-Strubel, Daniela Dröscher oder auch von Drag Queen Audrey Nalin und von der Kabarettistin Michaela Dudley. Gefunden und zusammengestellt haben diese ganz unterschiedlichen Autorinnen und Autoren Miko-Sophie Kümel und Linus Giese. Und der ist jetzt bei mir. Hallo, herzlich willkommen.
Guten Morgen, ich freue mich sehr.
Wer Sie noch nicht kennt, Sie sind Aktivist und Buchhändler und Sie haben eine erfolgreiche Autobiografie geschrieben. Ich bin Linus, die für viele junge Transmänner in Deutschland sicher sehr wichtig ist. Und jetzt also Brüste.
Ja.
Da habe ich erst mal so gedacht, Da erzählen Sie aber gleich im Vorwort ganz charmant, wie Sie und Miko-Sophie Kümel beim Spazierengehen da drauf gekommen sind. Wie war das? Wie ist da draußen eine Buchidee geworden?
Also ich glaube, der Spaziergang ist jetzt tatsächlich auch schon eine ganze Weile her. Also das muss schon 3 Jahre her gewesen sein. Und das war, ich hatte vor 3 Jahren auch meine Mastektomie, also die Entfernung meiner Brüste. Und da hat sich das, glaube ich, oder war dieses Thema Brust, keine Brust mehr haben, vorher eine Brust haben, war einfach sehr präsent. Und da war auch zum ersten Mal so diese Idee präsent, darüber literarisch zu schreiben oder etwas zu veröffentlichen. Und dann sind Miko und ich spazieren gegangen und dann haben wir festgestellt, dass dieses Thema bei uns beiden präsent ist. Und dann habe ich gedacht, viel cooler, als es jetzt alleine zu machen, ist es eigentlich, das zusammen zu machen und daraus eine Anthologie zu machen, weil dadurch gleichzeitig eben auch viel mehr Perspektiven als meine eigene Perspektive da einfließen kann. Und so ist dann die Idee erwachsen.
Das sind ja wirklich ganz, ganz unterschiedliche Zugänge, die in dem Buch sind. Wie sind Sie denn auf diese verschiedenen Leute gekommen, die da jetzt drin vorkommen?
Ich glaube, ganz unterschiedlich. Also bei manchen AutorInnen haben wir uns einfach gewünscht, dass sie etwas schreiben, ohne jetzt eine genaue Vorstellung zu haben, worüber sie schreiben werden. Also zum Beispiel wollten wir gerne eben einfach Daniela Dröscher, Bettina Wilpert. Da hatten wir jetzt noch keine genaue Themenvorstellung und wurden so ein bisschen überrascht. Und bei anderen haben wir uns eher so quasi ein Thema gesucht und dann uns gefreut, wenn wir dazu jemanden gefunden haben. Also es war uns einfach wichtig, dass es zum Beispiel einen Text über Brustkrebs gibt. Und ich wusste, dass Kirsten Achtelig schon viel journalistisch über Brustkrebs geschrieben hat. Und dann war es so zwangsläufig, dass wir sie auch angefragt haben. Und genau so hat sich das so ein bisschen entwickelt.
Da geht es ja auch um die Entfernung einer Brust, aber natürlich aus ganz anderen Gründen als in dem Text, den Sie selber über Ihre Erfahrung geschrieben haben. Also das ist wirklich extremst vielschichtig einfach das Ganze.
Ne? Genau, das ist einfach, und das habe ich auch nach meiner eigenen Brustentfernung so ein bisschen festgestellt. Ich hatte am Tag vor meiner OP, hatte ich ins Internet geschrieben, so jetzt kommen endlich die Dinger ab. Und dann habe ich ganz unterschiedliche Reaktionen bekommen, auch von vielen Frauen, die dann gesagt haben, so, wie kannst du Brüste als Dinger bezeichnen? Ich finde meine Brüste total schön. Und ich glaube, diese Vielschichtigkeit, wie blicken wir auf dieses Körperteil? Was hat es für uns für eine Bedeutung? Wie gehen wir damit um? Das ist, glaube ich, auch das, was wir so in den Texten zeigen wollten. Und ich glaube, das, was Kirsten Achtelig in dem Text beschreibt, ist ja auch vor allen Dingen so dieser Druck bei Brustkrebs, dass sich alle, die Brustkrebs haben, auch auf jeden Fall einen Wiederaufbau wünschen, um wieder so eine Schönheitsnorm zu erfüllen. Und dass wer diesen Wunsch nicht teilt, dann ein bisschen so aus dieser Maschinerie rausfällt und sich so ein bisschen behaupten muss mit seinen eigenen Bedürfnissen. Und ich glaube, die Hoffnung jetzt mit diesen Texten ist eben, dass sich auch andere Menschen darin erkennen können. Und ich, ja.
Ja, und interessant fand ich auch, dass gerade die Brust ja offenbar so stark besetzt ist. Also, weil man ist, was denken Sie, offenbar ja auch mehr als jetzt Penis oder Vagina. Ja. Liegt das dran, weil man es sehen kann? Oder warum ist ausgerechnet diese Körperregion so wichtig auch für das Selbstverständnis? Das kommt ja in Ihrem Text auch sehr stark raus, wie Sie da beschreiben, dass Sie als Jugendliche ins Schwimmbad gehen und dann ist auf einmal da diese Brust und Sie wollen die gar nicht. Warum ist das so besetzt?
Ich glaube, es ist so besetzt, weil der Brust immer automatisch ein Geschlecht zugeschrieben wird. Also es ist eben die weibliche Brust. Und dadurch wurde mir, solange ich Brüste habe, hatte auch oft das weibliche Geschlecht dann einfach immer noch zugeschrieben. Und deshalb war es für mich dann eine Erleichterung, keine Brüste mehr zu haben. Und warum warum es da quasi so diese Fixierung drauf gibt, das ist eine gute Frage, worüber ich auch viel nachgedacht habe. Und ich glaube, es ist zum Beispiel total spannend, dass die Brust oder die in Anführungsstrichen weibliche Brust eben zum Beispiel auch ein sekundäres Geschlechtsmerkmal ist, die männliche Brust aber nicht. Mhm. Und das heißt, Brüste werden einfach sexualisiert, was auch zum Beispiel damit zu tun hat, dass viele Cis-Frauen ein BH tragen, aber nicht, weil sie den quasi brauchen, um die Brüste zu stützen, sondern weil man die Nippel nicht sehen soll. Weil das einfach so, so automatisch so aufgeladen ist durch die Blicke der anderen. Und ich glaube, darum geht es ja auch, so, oder das klingt auch so ein bisschen an, vor allen Dingen auch in dem Text von Miku Sophie Kümel, so sich von diesen Blicken auch zu befreien und zu sagen, ich möchte kein BH mehr tragen und ich befreie mich von den Blicken von außen, aber auch von den Vorstellungen, mit denen ich aufgewachsen bin.
Ich habe mich auch gefragt, also Sie schreiben darüber, wie Sie sich eben die befreien, das war keine Brust mehr zu haben. Jetzt gibt es aber ja auch Transfrauen, die möchten unbedingt Brüste haben. Ja. Gibt es auch Austausch in der Community so über dieses Thema? Wird darüber gesprochen?
Ich glaube schon. Also ich musste gerade daran denken, dass ich vor ein paar Jahren war ich mit Georgine Kellermann, die ja lange Studioleiterin im WDR Essen gewesen ist, haben wir ein Interview zusammen gemacht und die hat sich relativ spät als Transfrau geoutet und da haben wir über unsere, da hatte ich noch Brüste und da hat sie gesagt, so, am liebsten wäre es, wenn wir einfach tauschen könnten. Und
ja, das wäre doch gut.
Das wäre das Praktischste und ich glaube, da gibt es schon viel so gegenseitigen Austausch darüber, obwohl die Wünsche dann eben ganz unterschiedlich sind. Die einen wünschen sich keine mehr zu haben und die anderen wollen gerne welche haben, genauso wie zum Beispiel die Drag Queen Adrenalin darüber schreibt, was für eine Bedeutung Plastikbrüste auch haben können.
Aber die Hürden, da was zu verändern, die sind ja schon ganz schön hoch, oder? Hätten Sie gern, dass das für sich verändert oder ist das schon auch ganz gut, damit man auch wirklich genau weiß, was man da macht? Denn Sie beschreiben, das finde ich schon anschaulich, dass Sie auch bis zuletzt eigentlich so ein bisschen Angst davor hatten, dass das vielleicht doch nicht die richtige Entscheidung ist.
Ja, also ich habe ganz lange damit gehadert, ob es wirklich notwendig ist für mich und für mein Wohlbefinden, ob ich das wirklich machen möchte, weil es schon so eine etwas skurrile Situation ist, sich ganz bewusst für eine OP zu entscheiden. Eigentlich ist das ja eher etwas...
Eher was man nicht so gerne hat.
Genau, ne? Oder was einem halt einfach passiert, weil man irgendwie einen Unfall hatte oder so. Und sich ganz bewusst für etwas, was auch Risiken birgt, zu entscheiden hat mich schon sehr viel Überlegung und Überwindung gekostet. Und ich glaube, für mich persönlich war es wichtig, mir diese Zeit auch zu nehmen und keine übereilte Entscheidung zu treffen. Aber ich glaube, dass Menschen da auch sicherlich ganz unterschiedlich sind und wahrscheinlich auch sich ganz unterschiedlich sicher sind. Aber
Wir müssen noch mal dazu sagen, dass in dem Buch auch noch ganz, ganz viele andere Facetten vorkommen. Also es geht auch um stillende Brüste, es geht um die Brust in der Kunstgeschichte. Was mir super gefallen hat, war eben von Daniela Dröscher, die macht so eine Art Glossar auf.
Genau.
Und da geht es eben zum Beispiel auch um so Begriffe wie Busen, Freundin, Brusttasche und
genau.
So. Das fand ich auch ganz schön, dass das offenbar so ein richtiges Brustvokabular gibt.
Das gibt es tatsächlich und Miku Sophie Kümel und ich hatten gestern einen Livestream auf Instagram, wo wir auch schon über unser Buch gesprochen haben und da sollten wir überlegen, ob uns auch noch andere so Schlagwörter zu den Schlagwörtern von Daniela Dröscher einfallen und da haben wir dann zum Beispiel auch über den Begriff Busenwunder gesprochen.
Stimmt,
ich bin 38, als ich in den 90ern quasi groß geworden bin, war das noch ein ganz normaler Begriff, um eine bestimmte Art Frau zu beschreiben. Ich erinnere mich daran, dass irgendwie zum Beispiel Pamela Anderson als Busenwunder beschrieben wurde oder dass in den 90er Jahren auch irgendwie Begriffe wie Milchtüten oder Euter für Brüste verwendet wurden. Also auch eine sehr abwertende Sprache. Und ich glaube, dass das schon interessant ist, wie über diesen Körperteil öffentlich gesprochen.
Da verändert sich ja doch viel, muss
man sagen. Und wie sich
das
verändert hat, weil ich habe dann jetzt einen Artikel dann in meiner Recherche gefunden vom Tagesspiegel, wo quasi erklärt werden musste, was der Begriff Busenwunder bedeutet. Das heißt, es hat in den letzten Jahren, ja, habe ich mich gefreut. Und da hat in den letzten Jahren also auch ein Sprachwandel stattgefunden, was ja sehr, sehr gut ist.
Und hat denn diese Arbeit jetzt an dieser Anthologie auch für Sie selbst nochmal den Blick auf den Busen, auf die Brust verändert?
Also ich glaube, es war für mich jetzt zum ersten Mal, dass ich mich quasi im Schreiben mit meiner Brust auseinandergesetzt habe. Das heißt, es hat bei mir, glaube ich, nochmal so ganz viele Prozesse auch den Blick zurück angestoßen, aber auch die Auseinandersetzung mit den anderen Texten, das habe ich ja auch jetzt zum ersten Mal so in der Rolle eines Herausgebers erlebt. Hat, glaube ich, einfach so meine Perspektive darauf erweitert, dass ich mit vielen Gedanken nicht alleine bin und dass es eben möglich ist, diesen dieses bestimmte Körperteil aus ganz vielfältigen Perspektiven zu sehen. Also ich glaube, ich weiß jetzt nicht, ob sich meine Perspektive verändert hat, aber sie hat sich auf jeden Fall erweitert.
Und das scheint ja auch sehr viele Menschen zu beschäftigen, denn uns ist so aufgefallen vorher, dass in den letzten Jahren so einige Bücher erschienen sind, die sich mit den Brüsten beschäftigen. Auch interessant eigentlich. Was denken Sie, warum das so eine Auseinandersetzung mit dieser Region des Körpers gibt?
Ich glaube, dass es einfach, dass das wie so eine Wellenbewegung ist, dass es einfach gerade noch sehr das Bedürfnis gibt, darüber zu sprechen, weil eben so lange nicht darüber gesprochen wurde. Und ich glaube auch, es gab zum Beispiel in Berlin vor 2 Jahren diesen Fall von einer Frau, die oben ohne im Plenterwald sich aufgehalten hat und dann von Parkwächtern vertrieben wurde. Und dann hat sie die Bewegung Gleiche Brust für alle gegründet. Und es gibt ja auch sowas wie No Bra oder Free the Nipple. Und ich glaube, so diese Gesprächsanlässe und diese Bewegungen und das Sprechen über Brüste ist gerade noch total wichtig, weil es eben so lange nicht stattgefunden hat.
Linus Giese, vielen Dank, dass Sie hier waren. Danke für dieses Gespräch.
Sehr gerne.
Und die Anthologie Brüste, die Linus Giese zusammen mit Miko Sophie Kümel herausgegeben hat, ist beim Tropenverlag erschienen, hat 176 Seiten und kostet 20 Euro.
Straßenkritik.
Ich bin Jörn-Martin Schöning. Das Buch, das ich im Moment gerade lese, heißt Arthur and George von Julian Barnes. Die eine Hauptfigur ist Sir Arthur Conan Doyle, Autor von Sherlock Holmes. Und der andere ist ein unbekannter Mensch, der Jurist war und der in die Mühlen einer, man kann glaube ich sagen, rassistischen Politik geraten ist. Im Gefängnis landet für etwas, was er definitiv nicht getan hat. Er soll Pferdeschlitzer gewesen sein. Und das ist eine faszinierende Sache, wo man gerade wieder gehört hat über Nawalny in den sibirischen Gefängnissen des Putin-Regimes. Es heißt von dieser Hauptfigur selber, ich weiß ja, dass ich nichts Schlimmes gemacht habe. Und im Grunde genommen kann ja auch der Staatsanwalt nur ein Gebäude bauen, wenn er Steine hat. Und da sagt ihm sein Verteidiger, meine langjährige Erfahrung sagt mir, dass vor Gericht auch Gebäude mit ganz anderen Baumaterialien gebastelt werden können. Und das ist, glaube ich, eine gute Parallele.
Jörn-Martin Schöning liest in Stade Arthur und George von Julian Barnes, aus dem Englischen übersetzt hat diesen Roman Gertraude Krüger. Erschienen ist er bei Kiepenheuer und Witsch, hat 608 Seiten und kostet 26 Euro.
Deutschlandfunk Kultur Buchkritik.
Es geht um die Ehe, das Verhältnis der Geschlechter und um gesellschaftliche Zwänge in dem Roman, über den wir jetzt sprechen wollen. Die Frauen seines Lebens von, jetzt bin ich gespannt, ob ich den Namen richtig hinkriege, Afeka Yves Moïse Nguessan. Richtig, Marco Martin?
Er ist ja nicht im Studio, aber ich glaube mal, es ist annähernd richtig ausgesprochen.
Okay, also das ist ein junger Autor aus Südwestafrika und da spielt auch sein Buch, das Marco Martin für uns gelesen hat. Ich habe mal in den Klappentext geguckt und da steht eben, dass hier gleich am Anfang eine Frau ihren Mann im Bett mit einem anderen Mann erwischt. Ist das dann der Auftakt zu so einer Art Coming-out-Geschichte oder ist das eher eine Komödie oder Burleske?
Ja, es könnte eine Burleske sein. Es spielt in der Hauptstadt der Elfenbeinküste in Abidjan. Und wie gesagt, die Frau entdeckt ihren Mann, mit dem sie seit 16 Jahren verheiratet ist, im Bett mit einem anderen. Es ist allerdings nicht nur eine Komödie und es ist auch nicht nur ein Coming-out-Roman, obwohl der Mann sich im ersten Kapitel dieses Buches erinnert an seine Kindheit, an seine Jugendzeit, an das sexuell Verdrängte, das schließlich dann so kaschiert werden musste, dass er eine Frau heiratet. Aber es geht nicht nur um die Konventionen eines Coming-out, sondern andere Personen tauchen auch auf und sind gleichberechtigte Erzählstimmen in diesem Roman. Und zwar ist es seine Mutter, es ist die Ehefrau und es ist die Tochter. Und das macht dieses Buch so ungeheuer faszinierend.
Was spielen die denn für eine Rolle, diese Frauen? Sind die auch quasi dann Erzählstimmen oder geistern die nur als Figuren dadurch?
Ja, sie sind Erzählstimmen. Das ist ja oft bei die Krux bei herkömmlichen Coming-out-Romanen gewesen, dass das Leiden des oftmals männlichen Protagonisten im Mittelpunkt stand und die anderen Figuren eher schemenhaft blieben. Und in diesem Roman ist es das Gegenteil. Die Mutter, die sich über die Heirat des Sohnes gefreut hat, obwohl sie ahnte, dass ihr Sohn wahrscheinlich schwul ist, hat auch eine Geschichte von erlebter Marginalisierung, ja, noch viel schlimmer, von Traumatisierung. Die erste Ehe war eine Zwangsheirat. Sie wurde vergewaltigt. Sie trieb dann ab und fand ihr Glück dann erst in einer zweiten Ehe. Und das hat sie so schockiert, dass sie ihr ganzes Leben lang wollte, dass Harmonie ist und dass es diese gewaltsamen Eruptionen nie wieder gibt. Und sie war dann ganz pragmatisch, dass sie gesagt hat, also Lebenslügen in einer Mittelstandsfamilie sind eher auszuhalten als diese Urform der Gewalt. Und die Frau des Mannes, sozusagen die Betrogene, war gleichzeitig auch oder ist auch jemand, der zutiefst traumatisiert ist. Sie war in einem Dorf das einzige Mädchen, das nicht zwangsbeschnitten war. Also war sie auch marginalisiert, sie war eine Außenseiterin und suchte dann einen Jungen oder fand einen jungen Arzt aus der Hauptstadt, machte ihn betrunken, ließ sich noch in der ersten Nacht schwängern und der Arzt heiratete sie. Obwohl sie dann auch irgendwann ahnte, dass ihr sozusagen ihr Fang oder ihr Befreiungsanker aus dieser deprimierenden Dorfwelt auch jemand ist, der sie zwar liebt, aber nicht begehrt. Und dieses ganze Geflecht aus Angst, Verdrängung, aus Hoffnung, aus Illusion, aus enttäuschten Hoffnung und gleichzeitig einer großen menschlichen Würde ist in diesem Buch nicht nur verhandelt, sondern erzählt. Was eine große Kunst ist, umso mehr es gar nicht so ein umfangreicher Roman ist.
Aber das klingt ja schon nach sehr wichtigen gesellschaftlichen Themen auch. Also ist das eigentlich ein Gesellschaftsroman, der auch lauter politische Fragen letztlich abhandelt anhand des Privaten?
Das auch, weil die Gesellschaft ist natürlich immer präsent. Das ist die Gesellschaft in diesem Dorf, dieses Archaische, wo Zwangsbeschneidungen noch immer die Regel waren, bis sich dann mit Hilfe von NGOs etwas geändert hat. Und natürlich auch in dieser mittelständischen Welt. Die Gesellschaft, die sich natürlich dann auch freut, dass es im Nachbarhaus zu einer Tragödie kommt oder einer Burleske oder wie auch immer. Und der Autor widersteht dann auch der Versuchung, ein Happy End herzustellen. Er geht allerdings auch nicht in die Falle, alles irgendwie einer Gesellschaft in die Schuhe zu schieben. Individuelle Verantwortlichkeit, die Entscheidung für dieses oder jenes Tun ist bei allen Protagonisten oder Protagonistinnen immer präsent.
Und wem würden Sie den Roman jetzt so in die Hand drücken und sagen, lies es mal?
Eigentlich allen. Und ich glaube, es würde auch davon heilen, diese schrecklichen Wörter globaler Süden zu verwenden, als wäre das alles ein homogenes oder postkoloniales Schreiben. Das Koloniale spielt da überhaupt keine Rolle. Und ich glaube, es ist auch ein umgekehrter weißer Allmachtswahn, zu denken, alles bezieht sich auf das Koloniale oder Postkoloniale. Es ist eine Geschichte, die in der Gegenwart, die in der Elfenbeinküste von heute spielt. Und ich kann sie wirklich allen empfehlen.
Also Marco Martin empfiehlt Die Frauen seines Lebens, ein Roman von Afika Yves-Moise Nguessan. Aus dem Französischen übersetzt hat das Buch Christiane Landgräbe. Es ist im Albino Verlag erschienen und kostet 24 Euro. Franz Kafka, Erich Kästner, Günter Grass, aber auch Gegenwartsautoren wie Julia Frank, Sabine Ludwig oder auch Ralf Rothmann verbindet eins. Sie alle haben mal länger, mal kürzer im Berliner Bezirk Friedenau gewohnt. Wer da eine Buchhandlung aufmacht, der hat also die Literaturgeschichte quasi in der Nachbarschaft, so wie Gerrit Schoof von der Buchhandlung Der Zauberberg. Hallo, schön Sie zu sehen, Herr Schoof.
Guten Tag.
Haben Sie denn die Bücher der Friedenauer Autoren auch immer vorrätig oder sogar so ein eigenes Regal?
Also vorrätig ja, aber ein eigenes Regal tatsächlich nicht.
Wäre vielleicht mal eine Idee, aber Sie haben natürlich alle gelesen und durchgearbeitet.
Selbstverständlich.
Klar. Nee, aber wird da auch mal danach gefragt von Kunden?
Ja, aber nicht speziell, weil die Kunden wissen, dass es da so einen Friedenauer Bezug ist, gibt. Ja, also von den Altvorderen, Grass und Frisch natürlich schon, aber so von den moderneren Zeitgenossen ist das eigentlich nicht so bekannt.
Sie haben jetzt auch keinen von den genannten ausgesucht, sondern tatsächlich Neuerscheinungen auf unserer Empfehlungsliste. Womit fangen wir an? Philipp Heimann-Engel, Deutsche Lebenslügen, das ist ja ein Sachbuch.
Ja.
Und worum geht's?
Ja, der Titel ist Programm. Na, ich will vorweg noch mal sagen, also diese drei Bücher, die habe ich wirklich in den letzten Wochen gelesen und es ist schon lange nicht mehr vorgekommen, dass drei Bücher so am Stück mich so tief berührt und bewegt haben und so einen Eindruck hinterlassen haben. Also drei unterschiedliche Themen, drei unterschiedliche Formen und trotzdem wirklich drei großartige Bücher und deutsche Lebenslügen. Herr Engel ist Chefredakteur von der Jüdischen Allgemeinen, hat eine jüdische Mama, die aus Persien mal nach Deutschland gekommen ist. Und der beschreibt wirklich auf ganz knappem Raum oder macht so nachvollziehbar, wie man sich als Jude heutzutage in Deutschland fühlt. Das kriegt man natürlich so auch im Freundesbekanntenkreis bei den Kunden so mit, dass da irgendwas am Wegrutschen ist, seit dem 7. Oktober jetzt nochmal forciert. Und wenn man dieses Buch gelesen hat, kann man das tatsächlich nochmal einordnen, nachvollziehen. Und es macht einem wirklich große Sorgen. Deswegen würde ich mir wünschen, dass möglichst viele Menschen das Buch lesen.
Das ist also so ein persönliches Essay, wo er aus seinen eigenen Erfahrungen berichtet? Oder wie, genau. Was ist das für ein Text?
Genau, so ist es. Also wirklich die eigene Lebenserfahrung im Ruhrgebiet groß geworden. Schon immer Freunde aus muslimischen Kulturkreisen gehabt und er macht tatsächlich so erfahrbar, wie enttäuschend das dann auch ist, wenn so eine Freundschaften auseinandergehen, nur weil er Jude ist und das zieht sich so durch sein Leben und wird jetzt aber nochmal prägnanter und erfahrbarer. Also er beschreibt natürlich so diese drei großen antisemitischen Komplexe in Deutschland, der alte traditionelle Rechte, der neu entstandene aus dem Antikolonialismus, aber auch ganz prägnant halt der muslimische Antisemitismus. Und diese drei Strukturen machen das Leben für Juden in Deutschland offensichtlich sehr, sehr schwer. Und das macht mich echt traurig, muss ich
also
sagen.
Also ein Augenöffner offenbar, das Buch. Ja. Also die erste Empfehlung, Philipp Heimann-Engel, Deutsche Lebenslügen, bei DTV erschienen. Dann haben Sie einen Autor ausgesucht aus den USA, Percival Everett. James heißt das Buch. Da habe ich hier Kollegen, die total auf diesen Autor stehen. Sie offenbar auch.
Also den Autor kannte ich vorher nicht, ehrlich gesagt, aber das war auch eine Empfehlung von Kunden. Also ich hätte es nicht in die Hand genommen, weil das ist ja die Geschichte, das sind laufenden Sklaven, Jim aus Huckleberry Finn. Und ehrlich gesagt wusste ich jetzt nichts damit so richtig anzufangen. Aber die Empfehlung der Kunden war eindeutig und ich muss sagen, vielen, vielen Dank, dass es diese Empfehlung gab und dass ich es gelesen habe, weil es ist wirklich auch ein großartiger Roman. Fängt damit an, James ist halt dieses, schon Programm, es ist halt nicht Jim, ja, also diese Verniedlichung, sondern es ist halt ein erwachsener Mann, der auch eine erwachsene Sprache sprechen kann, anders als bei Mark Twain, der ja diesen schwarzen Südstaaten-Slang halt so infantil beschreibt. Und hier ist halt die schöne Idee, dass die Schwarzen das nur machen, um den Weißen irgendwas vorzuspielen, weil die Weißen wollen ja unbedingt, dass die Schwarzen dumm sind und wie Kinder und so werden sie behandelt und deswegen geben sie ihnen, damit man selber nicht drangsaliert wird, halt so dieses Gefühl der Überlegenheit. Also die Idee und dieser Roman steckt wirklich vor ganz vielen dieser tollen Ideen. Also das Verhältnis, also er nimmt sich so eine großen Freiheiten auch. Das Verhältnis von Huckleberry Finn zu diesem James, Jim, wird neu erzählt, was sie so verbindet. Also großartige Ideen. Und ich habe jetzt wirklich in den letzten Jahren viel zu der Rolle und der Situation von schwarzen Menschen in Amerika gelesen. Aber dieser Roman macht für mich nochmal wirklich erfahrbar, was diese 200 oder mehr Jahre Sklaverei, Sklavenhaltergesellschaft halt wirklich ausgemacht hat und was das für schwarze Menschen in Amerika heute noch bedeutet, halt in so einer Gesellschaft aufgewachsen oder aufzuwachsen. Und ja, also wirklich großartige Geschichte.
Und man muss Huckleberry Finn nicht kennen, um das zu genießen.
Also ich glaube, ist wahrscheinlich schon besser. Ist schon ein Gewinn, weil er hält sich tatsächlich sehr nah. Ich habe jetzt noch mal so reingelesen. Also die Lektüre liegt natürlich bei mir auch schon sehr lange zurück. Aber hält sich wirklich ganz nah an Huckleberry Finn. Natürlich, weil es aus seiner Situation die Stellen, wo Huckleberry Finn sich dann von ihm trennt, wird dann natürlich aus der Perspektive von James erzählt. Aber nein, also wirklich.
Sehr schön finde ich auch, dass Sie sich von Kunden auch offenbar Bücher empfehlen lassen. Ja. Das ist nicht nur so umgekehrt. Das nächste Buch hätte ich Ihnen auch empfehlen können, die österreichische Autorin Mareike Fallwickel und Alles so still, alle so still. Da geht es ja auch um Selbstermächtigung, aber von Frauen. Hat Ihnen gut gefallen, offenbar.
Ja, dieser also Aufstand. Auch beeindruckend. Keine Empfehlung, sondern selbst entdeckt, weil mich tatsächlich die Geschichte sehr interessiert hat. Also wirklich, wie auf dem Klappentext steht, ein großer feministischer Gesellschaftsroman, wirklich gut komponiert und nicht nur aus einer Frauensicht, sondern es findet sich natürlich auch so prekäre Arbeitsverhältnisse in Deutschland, also tatsächlich ein Gesellschaftsporträt von unten. Und was mich wirklich beeindruckt hat, ist halt diese Idee, dass Frauen einfach sich auf die Straße legen und nichts mehr machen, nicht protestieren, nicht schreien, sondern einfach sozusagen ihre Überbelastung zum
durch
Ausdruck
bringen. Care-Arbeit.
Ja, Care-Arbeit in Familien, die sie hauptsächlich natürlich auch in Krankenhäusern und Pflegeheimen, also wie so der Alltag in Krankenhäusern beschrieben ist, also das hat mich umgehauen, wirklich. Natürlich weiß man das irgendwie alles so aus Zeitungen oder so, aber wenn man das tatsächlich in gut geschriebenen Roman mal liest, dann ist es doch viel, viel beeindruckender. Und ja, der Roman hat mich sehr beeindruckt, muss ich sagen.
Gesellschaftskritik, gut erzählt von Mareike Fallwickel in Und alle so still, beim Rowohlt Verlag erschienen. Und Percival Everett, sage ich auch nochmal, James, ist im Hansa Verlag erschienen. Gerrit Schofer, das von der Buchhandlung Der Zauberberg in Berlin-Friedenau. Vielen Dank für diese Empfehlungen, Herr Schof.
Sehr gerne.
Alles Gute.